Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2
Lesung im 2, heute mit Teil 6 aus Mathilde Möhring von Theodor Fontane. Als Mathilde Möhring ihrem Untermieter Hugo Grassmann das erste Mal begegnete, war sie nicht sehr angetan. Schlapp und faul sei er, sagte sie zu ihrer Mutter, mit der sie Wohnung in Berlin und sogar das Schlafzimmer teilt. Doch bald hat Mathilde im gutbürgerlich geborenen Hugo ihre Chance gesehen, aus den kleinkarierten Verhältnissen ihres eigenen Lebens zu entkommen. Und wirklich, Mathilde und Hugo verloben sich. Und Tildes Einschätzung von Hugo hat sich gewandelt. Er ist nicht weich, sondern hat nur ein zu weiches Herz, das gar zu schnell verzagt und bequem wird, wenn der junge Mann nicht gefördert und vor allem gefordert wird. Und weil Mathilde glaubt, dass Hugo zu Höherem geboren ist oder wenigstens das Höhere den besseren Menschen in ihm wachruft, so setzt sie alles daran, Hugos Leben und damit auch ihres in einen gehobenen Stand zu bringen. Ganz wichtig dabei ist der Abschluss seines Jurastudiums und deswegen triezt Tilde ihren Verlobten recht tüchtig und zwingt ihn zum Lernen. Leider leidet das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter darunter, denn die Mutter hat doch manchmal zu sehr das Verhalten einer Spießerin an sich. Sie ist wunderlich und knauserig und traut Hugo so gar nichts zu. Und das wird von Tilde nun nicht mehr stillschweigend geduldet. Hugo selbst, ein Tagträumer und Feingeist, lässt sich bereitwillig die Zügel aus der Hand nehmen. Denn Mathilde ist tüchtig und zielstrebig und genau das geht ihm ab. Er steht nun kurz vor seinem Examen und der ganze Möhringsche Haushalt bangt, ob er auch wirklich an diesem Ziel ankommt. Es liest Wilhelm Borchardt.
Und richtig, er kam an. Hugo bestand. Er hatte zwar nur das Notdürftigste gewusst, es aber trotzdem erzwungen, da sitzend wie Huss auf dem Konzil zu Konstanz, ernst, schwärmerisch und bescheiden, halb tapfer und halb angstvoll. Diese seine Haltung war es gewesen, die schließlich alles zum Guten geführt hatte. Seine Persönlichkeit hatte gesiegt. Einer der Herren Examinatoren nahm ihn beiseite und sagte, »Lieber Grossmann, es war alles gut. Ich gratuliere Ihnen.« In einem merkwürdigen Seelenzustand, gehoben und doch auch gedrückt. Gedrückt, weil er an die Zukunft dachte. Kam er nach Haus und sah sich dieser Stimmung erst enthoben, als er hier Mutter und Tochter begegnete. Tilde, deren Auge leuchtete, blieb verhältnismäßig ruhig. Nicht so die Alte, von der, geküsst zu werden, er nur mit genauer Not im letzten Augenblick durch Rückzug in sein Zimmer vermeiden konnte. Mutter Möhring war das nicht recht, und weil sie das Bedürfnis der Aussprache hatte, musste nun Tilde alles mit anhören, was der Alten auf der Seele brannte.
»Gott sei Dank, Tilde! Nun kann man doch wieder ruhig schlafen und weiß auch, was aus einem wird. Denn gut ist er doch eigentlich. Und wird eine alte Frau nicht umkommen lassen?«
Hugo schrieb Briefe nach Haus. Auch ein paar Zeilen an Rybinski, um ihn wissen zu lassen, dass alles gut abgelaufen sei. Als er gegen 7 wieder hinüberging, fand er ein kleines Souper vor, das Tilde samt einer Flasche Rüdesheimer mit einer aufgeklebten Rheinlandschaft als Beweis der Echtheit aus einem benachbarten großen Restaurant herübergeholt hatte. Das Aufmerksame, das darin lag, und beinahe mehr noch der gute Geschmack, mit dem das alles arrangiert worden war, blieben nicht ohne Wirkung auf Hugo, der sich plötzlich von dem Gefühl ergriffen sah, doch vielleicht in seinem dunklen Drang das Rechte getroffen zu haben. Gewiss, es waren einfache Menschen und etwas unter seinem Stand, aber doch gut und ordentlich zuverlässig. Und alles andere war ja nur Schein und Plattiertheit. Und er reichte über den Tisch hin Tilden die Hand, womit er sagen wollte, wir verstehen uns. Dann ließ er sich's schmecken, und als er den wiederholten Widerstand der alten Möhring, die jedes Mal die Hand über das Glas hielt, endlich besiegt und auch ihr von dem goldklaren Wein eingeschenkt hatte, verstieg er sich bis zu einem launigen Toast, darin er die gute Möhring mit dem guten Examinator verglich und die beiden im Verein leben ließ. Nach Tisch brachte Tilde den Kaffee, der zu Ehren des Tags von einer extra Stärke war.
»Höre, Tilde, der geht aber ins Blut. Oh, ich krieg dann immer solch Jucken.
Ach, lass nur, Mutter, wenn er nur schmeckt.«
»Ja, schmecken tut er. Und stark ist er. Aber wie Möhring immer sagte, Mutter, da ist keine Bohne vorbeigesprungen.« »Ja, wenn ich so an Vatern denke, was würde der wohl gesagt haben?«
Und nun musste sich Hugo in einen Großvaterstuhl setzen und genau berichten, wie es eigentlich gewesen wäre. Ja, Tilde fragte sogar, ob er auch nicht zu sicher geantwortet hätte. Sie habe mal gehört, das könnten die Herren nicht leiden. Hugo beruhigte sie hierüber, und als alles erzählt und im Vorbeigehen auch erwähnt war, dass er gleich an seine Mutter und Schwester nach Owinsk geschrieben habe, kam er überhaupt auf Owinsk und seine Jugend und sein Elternhaus zu sprechen und welch forsches Leben sie da geführt hätten. Bürgermeister und Apotheker und Rechtsanwälte, die lebten immer am forschesten, weil sie das meiste Geld hätten. Und eigentlich sei solch kleinstädtisches Leben viel vergnüglicher als ein Leben in der großen Stadt. Und immer sei was los. Und wenn sie nicht Skat spielten, so spielten sie Theater. Und wenn nicht Ball wäre, so wäre Schlittenbahn. Und dann bimmelte das Schellengeläute den ganzen Nachmittag und die Schneeflocken flögen und die hübschen Frauen, denn in den kleinen Städten gäbe es immer hübsche Frauen, hätten die Hand im Muff und wenn es sehr kalt wäre, auch die Hand von ihrem Partner.
»Jott«, sagte die alte Möhring, »was heißt Partner? Wo sind denn die richtigen Männer, die dazugehören?«
»Die sind in einem anderen Schlitten.« Hugo plauderte noch so weiter, und es gelang ihm auch Tilden, ein kleines Lächeln abzugewinnen. Die Moralia der Owinska waren ihr umso weniger ängstlich, als sie sich überzeugt hielt, dass ihres Bräutigams Hand nie in solchem Muff gesteckt hatte. Hugo malte nur gern sowas aus, weil er es hübsch fand, aber es lag nicht in ihm, solche Bilder in Taten umzusetzen. All das wusste Tilde recht gut, die denn auch, statt sich mit Eifersucht zu quälen, aus Hugos Schilderung des Owinsker Lebens nur das heraushörte, was sie für ihre eigenen Pläne brauchen konnte. Was immer bei ihr festgestanden hatte, dass Hugo in eine kleine Stadt und nicht in eine große gehöre, das war ihr jetzt klarer denn je zuvor. Hugo selbst zog sich früh zurück, denn wenn auch siegreich, so war es doch ein heißer Tag gewesen. Aber er mochte noch nicht schlafen und ging auf und ab in seinem Zimmer. Alles in allem war ihm nicht sehr siegerhaft zumute. Er war Referendar, alles ganz gut, aber nun blieb noch der Assessor. Und wenn er daran dachte, dass diese zweite Weghälfte notorisch viel, viel steiniger sei, so überkam ihn das gleiche Angstgefühl wieder, das er schon auf dem Heimweg von der Examinationsstätte bis zur Georgenstraße gehabt hatte. Mit Tilde war nicht zu spaßen. Und er rechnete mit halber Bestimmtheit darauf, dass sie vielleicht morgen schon das am Neujahrstag mit ihm geführte Gespräch wiederholen und ihm zum zweiten Mal die Leviten lesen würde, vielleicht wieder unter Bewilligung einer Ferienwoche. Dann nahm das Repetieren bei Tag und das Frag- und Antwortspiel bei Abend wieder von Neuem seinen Anfang, und davor erschrak er und zweifelte, dass er es überwinden werde. Vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre durchgefallen. Dann wäre die ganze Quälerei vorbei. Verlobt war er, aber doch erst ein Vierteljahr. Das wollte nicht viel sagen. Und am Ende musste es denn gerade die Juristerei sein, die so gar nicht zu ihm passte, weil alles so steif und hölzern war? Rybinski lebte doch auch. Und wenn er auf der Posener Bahn fuhr, dessen entsann er sich jetzt mit Vorliebe, und an den kleinen Stationen vorüberkam, wo das Bahnhofsgebäude halb im wilden Wein lag und der Bahnhofsvorstand mit seiner roten Mütze den Zug abschritt, während eine junge Frau mit einem Blondkopf neben sich, halb neugierig und halb gelangweilt, aus dem Fenster der kleinen Belle Etage sah. Gott, da war ihm schon manches liebe Mal der Gedanke gekommen. Tja, warum nicht Bahnhofsvorstand? Und dieser Gedanke kam ihm wieder. Und wenn nicht Bahnhofsvorstand, warum nicht Güterinspizient oder Telegraphist? Das bisschen Tippen musste sich doch am Ende lernen lassen. Und mitunter kam auch mal ein interessantes Telegramm und man kriegte Einsicht in allerlei. Diesen Betrachtungen hingegeben wurde er ruhiger. Aber am anderen Morgen war die alte Sorge wieder da. Und er war verlegen, als ihm Tilde seinen Kaffee, den er immer noch allein nahm, in sein Zimmer brachte. »Guten Morgen, Hugo. Sieh bloß, wie prächtig die Sonne heute scheint. Das ist dir zu Ehren. Und es ist auch warm draußen. Du solltest spazieren gehen und dich nach all den Strapazen ein bisschen erholen. Denn wenn einer auch noch so tapfer ist,« und sie lächelte dabei, »vor einem Examen hat doch jeder Furcht. Gehen macht wieder frisch und vielleicht bringst du uns ein paar Neuigkeiten mit. Die Tochter der Luft ist ja wohl nicht mehr da, sonst ließe sich darüber reden und wir könnten vielleicht hingehen. Heute Vormittag muss ich in die Stadt. Soll ich dir etwas mitbringen oder hast du vielleicht auf irgendetwas Appetit, mein lieber alter Mensch, du? Du bist mir aber doch recht blass geworden.« Und dabei gab sie ihm einen Kuss mit ihren schmalen Lippen und nickte ihm dann im Hinausgehen von der Tür herüber noch einmal freundlich zu. »Merkwürdiges Mädchen«, dachte Hugo, »so gut und so tüchtig. Aber küssen ist nicht ihre Force.« Nun, man kann ja nicht alles verlangen. Und jedenfalls bin ich froh, dass sie nicht gleich wieder davon angefangen hat. Es wird wohl nur eine Galgenfrist gewesen sein. Aber wie viele Tage hat denn das Leben? Und ein Tag ist schon immer was. Hugos Befürchtungen schienen sich nicht erfüllen zu sollen. Das Examen war Ende März gewesen und schon war es Mitte April, ohne dass Tilde vom Assessorexamen und Vorbereitung dazu gesprochen hatte. Sie ließ es gehen, war voll kleiner Aufmerksamkeiten, unter den Dramen vorlesen aus kleingedruckten Reklamheften oben anstand und hatte sich nur darin geändert, dass sie minder häuslich schien als früher und jeden Vormittag ein paar Stunden in der Stadt verbrachte. Hugo selbst kümmerte sich nicht darum und auch kaum die Alte, bis sie eines Tages sagte, »Tilde, du bist jetzt immer gerade weg, wenn die Runschen kommt und reine macht. Ich will ja nicht sagen, aber sie rennt immer gegen, weil sie nicht sehen kann und schlägt alles zwei. Heute wieder die grüne Lampenglocke.« »Ja, das ist schlimm, Mutter.« »Wo gehst du denn eigentlich immer hin?«
»Lesehallen für Frauen, Mutter.«
»Na, und da?«
»Da lese ich Zeitungen.«
»Aber Hugo kriegt doch jeden Tag eine.«
»Freilich, aber eine ist nicht genug. Ich brauche viele.«
»Nun, wenn du meinst, für mich wäre es nichts.«
Und dabei blieb es. Die Alte kam nicht wieder darauf zurück, bis eine Woche später diese halb geheimnisvolle Zeitungsleserei auch ohne weitere Frage ihre Erklärung fand. Es war ein Sonntag, an welchem Tag die Lesehalle nur von 11 bis 1 auf war und um 13:30 war Tilde wieder zu Hause.
»Guten Tag, Mutter. Es riecht ein bisschen verbrannt. Du hast wohl nicht recht nachgesehen.« »Doch, Tilde, doch, eben. Jetzt. Und da habe ich es auch gleich gemerkt und habe ein paar Kohlen rausgenommen und habe auch aufgegossen. Und geärgert habe ich mich auch, denn es kostet ja so viel. Aber ich konnte nicht eher rausgehen, weil die Schmädike hier war.«
»Na, die hätte auch wegbleiben können. Die Schmädike bedeutet nie was Gutes und kommt immer bloß aus Neugier oder aus Boshaftigkeit und um einen armen Menschen einen Floh ins Ohr zu setzen.«
»Ach, Tilde, da tust du ihr aber Unrecht, wenigstens heute. Sie kam bloß, um uns zu gratulieren, von wegen Hugos Examen und wann denn nur Hochzeit sei. Und da hast du gesagt, noch lange nicht, nicht wahr?«
»Kann ich mir denken, denn du bist ja ewig in einer Todesangst und glaubst immer noch, es wird nichts werden und alles ist umsonst gewesen und alles für nichts ausgegeben. Das ist immer deine Hauptangst und wenn du deine Ängste kriegst, dann machst du dich klein und jämmerlich und auch vor so einer Person wie dieser Schmädige, dieser spitznasigen Posumentierswitwe.«
»Nein, Tilde, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, noch lange nicht. Ich habe bloß gesagt, ich wüsste es nicht. Aber du tätest mitunter so, als ob es wohl bald losgehen würde.«
»Und da? Was sagte sie da?«
Da sagte sie, ja, liebe Frau Möhring, manche haben Courage. Referendar ist nicht viel und eigentlich bloß ein Anfang. Aber aller Anfang ist schwer und ich kann man sagen, es ist immer etwas. Und Minister wird er ja wohl nicht gleich werden wollen. Oder am Ende vielleicht doch. Ja, wenn ich mir denn Tilden denke. Das sagte sie? Ja, Tilde, sowas war es. Unverschämte Person und dumm dazu. Aber sie wird sich wundern, wenn wir ihr die Hochzeitsanzeige schicken. Ach, Tilde, rede doch nicht sowas. Wenn man sowas redet, dann berät man's. Hm? Und es wird nie was. Aber es hat doch schon so viel gekostet und ich weiß mitunter gar nicht, wo es herkommt. Tja, Mutter, lachte Tilde, ich kann eben hexen. Ja, Kind, nun redst du auch noch so. Wenn man den Teufel ruft, ist er da. Und zum Spaß darfst du doch sowas nicht sagen in einer so ernsthaften Sache. Vater sagte auch immer, ja, die Leute glauben, es ist ein Vergnügen, aber es ist kein Vergnügen und der Hochzeitstag ist der ernsthafteste Tag. Und manche, die sich nicht recht trauen, sehen auch schon so aus. Und nun sprichst du von Hexen und tust so, als ob alles schon da wäre und als ob es zu Johanni losginge. Geht es auch, Mutter? Ja, aber Tilde, das fährt mir ja in alle Glieder. Denn du stehst ja so da, wie wenn du schon alles in der Tasche hättest. Hab ich auch. Und dabei holte Tilde einen halben, zweimal zusammengefalteten Konzeptbogen aus der Tasche, schlug ihn auseinander und sagte, nun lies mal, Mutter. Ach, wie kann ich denn lesen und alles Bleistift geschrieben und ohne Brille? Nun, dann hör zu, dann will ich lesen. Und Tilde las. Qualifizierte Personen. Verstehst du, Mutter?
Oh, ich werd schon. Lies nur weiter.
Qualifizierte Personen, das heißt Personen, die mindestens das erste juristische Staatsexamen bestanden haben und darüber vollgültige Zeugnisse vorlegen können, werden bei Geneigtheit hierdurch aufgefordert, sich um die Bürgermeisterstelle unserer Stadt zu bewerben. Gehalt 3000 Mark bei freier Wohnung und einigen anderen Emolumenten. Aspiranten werden ersucht, ihre Zeugnisse einzusenden, wenn sie nicht vorziehen, sich den Unterzeichneten gleich persönlich vorzustellen. Magistrat und Stadtverordnete zu Woldenstein, Westpreußen. Die Alte war an die Chaiselongue gegangen und ließ sich darauf nieder, was sie sonst immer vermied, namentlich seit das Wertstück durch Hugos fünfwöchige Krankheit etwas gelitten hatte.
Ja, Tilde, ja, ist es denn möglich? Du bist doch ein und aus. Von Hexen red ich nicht, denn fliegt es wieder weg. Aber hat er denn die Stelle schon? Es gibt ja doch so viele für sowas. Und wenn er auch ein sehr schöner Mann ist und den Augenaufschlag hat, dass man gleich denkt, nun liest er die Sonntagsepistel. Ja, ich denke mir, es gibt so viele so. Und manche sind fixer wie er und schnappen es ihm weg.
Das lass nur gut sein. In Fixigkeit soll ihm diesmal keiner über sein. Er muss noch heut weg mit dem Nachtzug. Woldenstein liegt eine Stunde von der Bahn und ein Omnibus wird doch wohl da sein. Um 5 ist er auf der Station und um 6 in Woldenstein in Westpreußen. Ein Gasthof zum Goldenen Ross oder so irgendetwas wird doch wohl da sein. Ich denke mir, dem Rathaus gerade gegenüber und da kann er bis 10 Uhr schlafen. Denn ausschlafen muss er erst, sonst ist er nicht zu brauchen. Und dann frühstückt er und dann macht er sich fein und um Schlag 12 tritt er an und macht seine Verbeugung. Und ich will nicht Tilda heißen, wenn sie nicht gleich alle sagen, natürlich, der muss es werden. Und der Neid von der alten Schmädicke hilft auch noch. Und den Tag nach Johanni hat sie die Anzeige. Frau Schmädicke kriegte wirklich die Anzeige. Denn alles kam genau so, wie Tilde vorausgesagt hatte, und am Johannistag konnte die Hochzeit in einem ganz kleinen Saal des englischen Hauses gefeiert werden. Pastor Hartleben, der getraut hatte, ließ sich bewegen, auch dem kleinen Festmahl beizuwohnen und hielt eine gefühlvolle, humoristische Rede, die besser war als die Trauerrede in der Kirche. Er saß der Braut gegenüber zwischen Hugos Mutter und Schwester, die von Owinsk herübergekommen waren, mit noch 2 Cousinen, von denen jede mal auf Hugo gerechnet hatte.
Da sie beide aber halb polnisch und sehr hübsch waren, so verschlug es ihnen nicht viel. Und als die Feierlichkeit überwunden war, tranken sie Hugo zu, gaben ihm einen Mumenkuss, der so laut klang, wie wenn man ein Baumblatt auf der hohlen Hand zerklappt, und sagten unter liebenswürdiger Drohung gegen die Braut, alte Liebe roste nicht, was alles von Tilde mit großer Seelenruhe hingenommen wurde. Hugos Vergangenheit beunruhigte sie wenig. Viel konnte es nicht gewesen sein, und noch weniger beunruhigte sie die Zukunft. Außerdem waren es 15 Meilen von Mowinsk bis Woldenstein. Beim Kaffee setzten sich die beiden Polinnen neben Pastor Hartleben, der sich von dem katholischen Leben in Mowinsk erzählen ließ und schmunzelnd zuhörte, als die katholische Geistlichkeit und zum Schluss auch der evangelische Geistliche durch die Hechel beider hübscher Mädchen durchmusste. Rybinski war auch da gewesen, mit einer neuen Braut, von der er behauptete, diesmal sei es ernsthaft. Wirklich? Hatte Hugo zweifelnd gefragt. Ja, sie ist nämlich Tragödin. Die Schmädike saß neben der alten Möhring und sprach viel von dem Hochzeitsgeschenk, das sie zum Polterabend, der aber ausfiel, geschenkt hatte. Es war eine rosafarbene Ampel an drei Ketten. Die Schmädike war sehr geizig. »Ich habe es mir lange überlegt, was wohl das Beste wäre. Da musste ich dran denken, wie duster es war, als Schmädike kam. Ich kann wohl sagen, es war ein furchtbarer Augenblick und hatte sowas, wie wenn ein Verbrecher schleicht. Und Schmädike war doch so unbescholten, wie nur einer sein kann. Und seitdem, wenn eine Hochzeit ist, schenk ich sowas. Zu viel Licht ist auch nicht gut, aber so gedämpft, da geht es.« Die alte Möhring nickte mit dem Kopf, schwieg aber, denn sie hatte sich über die Ampel geärgert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.